herzlich willkommen zur inzwischen 89. Ausgabe hier beim Telestammtisch. Ich bin der Andi und wie ihr wisst, reise ich durch die Republik und darüber hinaus, um Interviews zu führen und zwar mit Menschen, die was mit Comics zu tun haben. Das habe ich getan und wie ihr vielleicht gemerkt habt, war hier in den letzten Wochen im Feed des Telestammtisch, dem Comic-Podcast, ein bisschen weniger los, einfach aus Gründen. Und jetzt habe ich so viel, unfassbar viel Material hier am Start, dass ich jetzt einiges an Ausgaben raushauen möchte. Vielleicht kommen sogar 2, 3 in kurzer Zeit. Und sagen wir mal, jetzt ist auf jeden Fall das Material am Start, das ich zum einen beim Comic-Festival in München aufgenommen habe. Dort habe ich verschiedene Interviews geführt und Moderationen gemacht und hat auf jeden Fall ganz viel Spaß und möchte immer uneingeschränkt vom Comic-Festival schwärmen. Wie es mir so genau gefallen hat und so, da hört mal bei den Comic-Cookies rein. Da habe ich zusammen mit den Jungs schon ein Fazit gezogen vor 2, 3, 4 Ausgaben. Hat alles ein bisschen gelegen, sorry. Nun gut, ich habe auf jeden Fall auch 3 Interviews geführt. Die sind alle ziemlich geil geworden und die kriegt ihr in dieser Ausgabe auf die Ohren. Ebenso war ich kurz im Anschluss dann im schönen Gönnheim. Dort fand statt der erste Pfälzer Comic Salon und weil es quasi um die Ecke ist, konnte ich es mir nicht nehmen lassen und bin auch mal dahin gegurkt. Hab dort auch viele tolle Stunden gehabt und mich auch mit einem der Veranstalter unterhalten. Auch den konnte ich interviewen und auch dieses Gespräch kriegt ihr auf die Ohren. Inzwischen steht fest, dass wir auch 2024 im schönen Gönnheim erneut den zweiten Pfälzer Comic Salon bekommen werden. Wird voll toll. Und was genau und wie und wo das in diesem Jahr alles gewesen ist, das kriegt ihr jetzt in diesem 4. Gespräch hier in dieser Podcast-Ausgabe auch noch zu hören. Ja, das war's dann erstmal hierzu. Ich habe noch einiges an Rohmaterial auf der Platte, unter anderem auch noch einmal komplett alles, was ich bei der Konichi aufgenommen habe. Das sind auch mehrere Stunden. Das kommt jetzt zeitnah, das habe ich auch allen Beteiligten versprochen. Mal gucken. Viel Spaß jetzt erstmal hiermit. Ich freue mich auf euer Feedback, das ihr gerne lassen könnt auf den Social-Media-Plattformen eures Vertrauens. Ich bin seit neuestem auch auf Blue Sky unterwegs, Mastodon ja auch schon ewig. Und E-Mails könnt ihr mir auch schreiben an info@tele-stammtisch.de. Guckt doch gerne mal in die Shownotes, wenn ihr mal ein paar Euro dalassen wollt, um diesen Podcast hier finanziell zu unterstützen und ihn damit ja letztlich auch überhaupt das zu ermöglichen. Denn vieles von dem hier kostet Geld und das kommt nur wieder rein, wenn es irgendwer trägt. Weiß Bescheid. Leute, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sitzen draußen in der Sonne. Wir haben so einen der wenigen Sitzplätze gefunden, die es hier beim Comic Festival München gibt. Und ich freue mich doch sehr, jetzt mit 2 Menschen zu sprechen. Die haben was veröffentlicht. Das gibt's aber eigentlich schon. Und zwar auf Englisch. Jetzt gibt's das auf Deutsch. Wir wollen trotzdem auf Deutsch miteinander reden. Und es klingt alles mega kompliziert. Ich freue mich trotzdem total auf das Gespräch. Hallo, ich bin der Andi. Und wer seid ihr?
Hi, ich bin Elliot Baum.
Und ich bin Viv Tanne.
Guten Tag. Mensch, ihr macht Comics, oder?
Zum Teil, ja, genau. Ja. Also hauptberuflich eher Illustration, Büchercovers, Concept Art für Spiele zum Beispiel oder TV-Sendungen. Aha. Und nebenberuflich eben Comics, unseren eigenen Comic Heart of Gold.
Seit wann macht ihr das denn schon?
Also alles ungefähr seit 2017, 18. Und Heart of Gold war tatsächlich unser erstes professionelles Projekt gemeinsam, auch unser Herzensprojekt. Damit haben wir angefangen, 2018 eben auf Englisch geschrieben, Englisch veröffentlicht, online tatsächlich, also als Webcomic.
Ja.
Und zwar nicht auf Webtoons, weil es das damals kaum gab, sondern vielmehr auf der eigenen Webseite. Und ja, damit hat es dann gestartet und dann haben wir einen Kickstarter gemacht, so, tatsächlich. Also 2017 kam der Comic online raus und 2018 haben wir ihn dann auf Kickstarter crowdfunded. Mit einer wunderbaren Unterstützung von vielen, vielen guten Menschen, also um die 1000 Backer heißt das, also Unterstützer haben wir damals gefunden.
Okay, cool.
Und haben es dann eine extrem extravaganten Aufmachung gehabt, also mit so Ledereinband, Goldfolie und alles. Richtig, ja.
Komplett selbst gepublished und dann eben auch ohne Verlag alles in den Start gebracht, mit scheinbar auch einer richtigen Community, die sich da offensichtlich in großen Stückzahlen für interessiert hat. Vielleicht gehen wir trotzdem nochmal einen kleinen Schritt zurück. Woher kennt ihr euch eigentlich?
Ja, gute Frage.
Wir haben uns online kennengelernt, haben unsere Zeichnung sozusagen entdeckt und haben dann angefangen miteinander zu sprechen und haben dann auch Ideen ausgetauscht und ziemlich bald haben wir dann auch die Geschichte geschrieben vom Heart of Gold.
Genau. Ja.
Und wie war da so die Arbeitsteilung? Wie kam es zu wem? Wer macht was bei euch?
Genau, also ich bin der Hauptkünstler mehr oder weniger, das heißt, das ist stilistisch in meinem Stil gehalten und Viv unterstützt mich halt dabei mit, also es ist viel Feedback, zum Beispiel die Geschichte haben wir gemeinsam geschrieben, Also ein ziemliches Hin und Her. Die Thumbnails, also die kleinen Skizzen ganz am Anfang, haben wir auch gemeinsam gemacht. Und dann ging es halt Richtung Sketches und Inking, das mache ich, also Elliot. Und Viv und ich haben Farbpaletten ausgearbeitet. Viv hat mit den Farben viel gemacht. Ich habe dann auch ein bisschen drüber geschaut mit Highlights und alles. Lettering ging dann wieder zurück an Viv. Und Online-Posten, die ganzen Seiten, war auch wieder Viv.
Das heißt, ihr habt 2017, hast du gemeint, ging es los mit der Veröffentlichung.
Richtig.
Online ist das Ganze erschienen und dann gab es es auch gedruckt. Inzwischen seid ihr bei CrossCult gelandet.
Genau.
Bevor wir gleich natürlich in die Geschichte selbst mal einsteigen, vielleicht noch kurz die Frage zu CrossCult. Wie kam es dazu? Wie kam es zur Zusammenarbeit?
Da waren wir letztens beim Comic Festival, Comic Salon Erlangen.
Ja.
Und da haben sie uns entdeckt. Also da war jemand, der hat uns gesehen und hat dann gleich bei CrossCult informiert, dass wir da sind und hat uns weitergeleitet.
Da mussten
wir. Und die waren da auch.
Genau so war es. Also da war ein cooler Künstler, leider habe ich gerade den Namen vergessen, und der hat uns dann damit gleich verlinkt. Kam gleich die Chefredakteurin vorbei und so fing's an, ja.
Super. Hinten drauf steht nämlich auf der Rückseite des Buches, das ich gerade in der Hand halte, Debüt eines deutschsprachigen Künstlerduos. Und bei der Frage des Debüts, da kann man sich so ein bisschen streiten, was ist eigentlich ein Debüt? Ihr seid seit 2017 am Start, ihr seid etablierte Künstler und jetzt steht trotzdem was von dem Debüt. Schreibt man das drauf, damit es sich besser verkauft oder warum?
Ich glaube, also in dem Sinne ist es schon ein Erstlingswerk von uns.
Der erste Comic, die erste Geschichte.
Die erste Geschichte, genau. Debüt, ja, vielleicht ist es ein guter Kassenschlager dadurch geworden.
Ja.
Ja, gut möglich.
Mhm. Worum geht's denn eigentlich in Heart of Gold? Es scheint um Emotionen zu gehen.
Genau, also in Heart of Gold, das spielt in einer französischen Kleinstadt in den 80er Jahren.
Mhm.
Und es geht um einen Wunderheiler, Vater Dunant heißt er, der eben mit seinen Händen anscheinend jegliche Krankheiten heilen kann. Und gleichzeitig geht es auch um den Pianisten, also ein Karrierepianist, Lionel.
Mhm.
Der ihn aufsucht, denn er hat Albinismus und mit Albinismus gibt es Nystagmus, nennt man das, eine Krankheit, die die Sicht verschlechtert, und das könnte das Ende seiner Karriere bedeuten. Also sucht er diesen Pfarrer auf, der ihn aber immer wieder abweist, und dadurch fängt Lionel an zu merken, dass irgendwas an dieser Heilung faul ist. Also ein bisschen Krimi, Mystery und halt viel Drama natürlich.
Vorne drauf steht der erste Akt, das heißt, da gibt es noch mehr.
Genau.
Wie viel gibt es denn? Ist es auf Englisch denn schon abgeschlossen?
Nein, noch nicht. Also der zweite Band ist schon fertig, kann man online ebenso auch lesen, müssen wir noch auf Englisch drucken. Und im Idealfall gibt es 4 Bände, genau, wobei wir jetzt ein bisschen Pause machen, um uns ein bisschen auf Freelance zu konzentrieren.
Verstehe, okay. Jetzt, wo das Buch fertig ist, müsst ihr wahrscheinlich auch, könnt oder dürft ihr die Veranstaltung auf das Comic Festival wahrnehmen. Ich weiß nicht, erzählt doch mal so ein bisschen eure Eindrücke vom Festival. Wie ist das Publikum drauf? Vielleicht auch, wenn man es mit anderen Veranstaltungen vergleicht. Wir hatten im Vorgespräch gemeint, auch Erlangen kennt ihr schon. Erzählt mal so ein bisschen, wie sind eure Eindrücke jetzt von diesem Jahr München?
Ich muss sagen, das Comic Festival Erlangen war sehr überraschend, also es kamen viele, die uns schon kannten und auch Heart of Gold kannten und auch ein paar neue, also die Heart of Gold noch nicht gelesen haben. Also es gab viele Interessenten und hier gibt es vorwiegend Leute, die uns überhaupt nicht kennen und das Buch zum ersten Mal kaufen auf Deutsch, und das freut mich eigentlich sehr.
Ja.
Vielleicht, weil das Publikum hier vielleicht noch nicht den Zugang über den Webcomic halt letztlich hatte, ne?
Ja.
Das ist ein anderes
Kann
Publikum,
gut sein.
Könnte man
ja.
sagen, ja.
Voll.
Jetzt ist da dieser Priester, Pastor, ich verwechsel immer die Bezeichnung Priester, ne?
Priester, ja.
Ist es geeignet, religiöse Gefühle zu verletzen? Wir sind schließlich in Bayern, da ist die Kirche ein großes Thema.
Wir sind respektvoll natürlich.
Ja.
Wobei wir halt natürlich dazu sagen müssen, es ist eine übernatürliche Schiene, der Comic. Also es ist jetzt nicht unbedingt Fantasy, mehr Supernatural, weil wenn wir schon von Wunderheilungen sprechen, ist da natürlich ein fantastisches Element dabei. Wie gesagt, wir sind beide religiös aufgewachsen. Das heißt, wir gehen mit einer gewissen Art von Respekt dem gegenüber. Aber im Laufe der Geschichte, weil das auch ein Pfarrer ist, der etwas mit dem Glauben kämpft, das ist ein bisschen gewagt in dem Sinne.
Ja, das ist wirklich sehr beeindruckend. Das ist auch relativ, also gerade die ersten Seiten, ich habe jetzt nicht viele Sprechblasen gefunden, das zeichnet das auf jeden Fall für mich aus. Das ist Absicht, dass ihr über die Bilder erzählen wollt. Wie kam es dazu?
Wir hatten viele Inspirationen von Filmen und Serien und wollten eigentlich mehr mit Bildern erzählen als mit Text.
Mhm.
Es hat schon ein paar Sprechblasen, aber wir wollten vor allem die Abläufe der Szenen mehr filmisch rüberbringen.
Genau, es ist dieses Show, Don't Tell, das uns extrem wichtig ist, dass wir wenig Exposition über Sprechblasen erzählen und dass das meiste eben durch Farben, viele, viele Panels, viele kleine Bewegungen die Emotionen besser rüberbringt, dass man auch ein bisschen aufatmen kann als Leser, weil oft ist es so, dass es sehr viele Sprechblasen vieles erzählen und wir versuchen halt zum Teil eine Balance zu finden, aber zum Teil auch einen langsamen, stetigen Aufbau, bis es zu einer Unterhaltung kommt und danach wieder ein bisschen abflauen lässt, dass man es verdauen kann, ein bisschen durch die langsamere Erzählweise.
Allein durchs Blättern und vor allem auch durch die Farbwahl, durch quasi eure Farbpalette, die ihr letztlich gewählt habt, wirkt ein bisschen kühl, ein bisschen distanziert und vor allem wirkt es ruhig und still, möchte ich eigentlich sagen, dadurch ja auch. Ist es ein Comic mit einer introvertierten Figur im Zentrum?
Ja, absolut. Also der Janel, der ist, der das Ganze untersucht und mehr herausfindet über den Priester, der ist mehr eine Beobachterfigur am Anfang und beobachtet eigentlich, wie der andere Charakter mit den Leuten ist und was er macht und ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll.
Er beobachtet einfach, er ist ja der Beobachter scheinbar und das genau. Ist dadurch über ihn trotzdem die Geschichte so gut funktioniert.
Und klar nähern sie sich dann einander und dann findet er mehr raus, aber am Anfang ist er mehr distanziert, zurückhaltend.
Genau, es hat ja auch eine gewisse Achtung und einen Abstand zu einem Pfarrer, katholischen immerhin.
Aha. Und da frage ich mich natürlich gleich, gibt es queere Inhalte in diesem Werk? Das könnte ich mir nämlich durchaus vorstellen. Sind die drin oder nicht? Könnt ihr das sagen?
Auf jeden Fall. Also jeden Fall. Im ersten Band, wie gesagt, es ist eine langsame Erzählweise. Und wenn wir sagen, die Charaktere nähern sich, dann ist es natürlich auch auf eine emotionale, platonische, aber vielleicht auch auf eine etwas intimere Ebene.
Ja.
Und wobei Janel halt, wenn man ihn noch so betrachtet, eine sehr androgyne Figur ist. Wobei es halt dennoch männlich und nicht unbedingt genderneutral ist, aber auf jeden Fall eine sanftere, eine Männlichkeit, die halt etwas sanfter ist.
Ja.
Ja, genau. Wir wollen auch einen Charakter zeigen, der zwar ein Mann ist, aber auch ein bisschen mit seiner Sanftigkeit, wie sagt man?
Sanftmütigkeit?
Sanftmütigkeit, genau. Vorwärts kommt, dass er voran kommt und Sachen rausfindet.
Genau.
Ja.
Ich bin gerade vor mir so eine Splashpage, wo wir die beiden Protagonisten im Zentrum sehen. Sie sind ein bisschen gegenübergestellt und sie wirken so ein bisschen wie Yin und Yang, wie total entgegengesetzt schwarz und weiß. Sind die Figuren so angelegt, dass sie auch wirklich teilweise gegenteilige Positionen zu einem Thema haben?
Augenscheinlich. Also im ersten Band ist es auf jeden Fall ein extremer Kontrast zu den beiden, wobei sie halt in ihrer Essenz gleich sind. Die Idee war immer von Heart of Gold, wie halt auch der Titel ist, das Herz aus Gold, dass sich beide Protagonisten teilen, wobei halt der eine, wie soll ich sagen, durch gewisse Last, durch den Beruf, durch diesen Segen, augenscheinlichen Segen, es etwas belastet wird, mehr oder weniger, und er etwas kämpft, eben dies mit seiner Menschlichkeit, mit seiner Güte, die eigentlich einem Pfarrer zugeschrieben wird. Wobei jedoch dieser Karrierepianist, Janel, ein herzensguter Mensch ist und dem ein bisschen im Kontrast steht. Also etwas, das einen Charakter verloren hat und versucht gar nicht wiederzufinden und das etwas ist, das Janel etwas herausfordert von ihm.
Was mich wirklich bei dem, was ich jetzt hier durchblätter, wo ich positiv überrascht ist, dass vergleichbare Geschichten auch gern in Kurzform sehr viel expliziter werden. Ich habe nicht den Eindruck, als wäre das hier sonderlich explizit. Ich vielleicht habe es nicht gelesen, das weiß ich, ich hätte anders vorbereitet sein können, aber wenn man so ein bisschen guckt, rein Interpretation, spielt das Thema Sünde eine Rolle?
Eigentlich nicht. Also das, was uns auch wichtig ist, nachdem es ein queerer Comic ist und die Hauptfigur homosexuell oder bi ist, wir wollten nicht unbedingt diese ganze Catholic Guilt in den Vordergrund stellen.
Okay, okay.
Also das ist nicht, dass Homosexualität nicht als etwas Schlechtes oder etwas porträtiert wird, womit er wirklich kämpft. Etwas anderes steht im Vordergrund für ihn.
Es ist eingeteilt in verschiedene Kapitel und das letzte Kapitel, soweit ich es ja sehe, das ist mir vom Artwork, ist das nochmal ein bisschen anders gewesen? Kann das sein? Und wenn ja, was ist da am Ende noch dran? Ein Chor heißt es? Erzählt mal, was ist das?
Ah, das war eine Kurzgeschichte, die wir vor allem im Rahmen vom Kickstarter gemacht haben. Das war ein Stretch Goal und da wollten wir eine kleine Hintergrundgeschichte von einem Charakter zeigen und beim Band 1 wäre das Janel und beim Band 2 machen wir dann eine Kurzgeschichte über Dunant. Und da haben wir gedacht, um es ein bisschen aufzumischen, mache ich vor allem die Kunst. Und da tritt Elliot ein bisschen in den Hintergrund. Ja, mein Stil und ein kleines Extra.
Und da übernimmst du dann eher so die beratende Funktion, so wie du das sonst andere
genau, machst. Genau. Okay.
Da haben wir immer noch zusammen die Geschichte geschrieben und skizziert. Ja. Aber der Stil ist
fantastisch. Mein.
Band 2 ist fertig, wird irgendwann demnächst kommen, wenn der hier voll durchgeschlagen ist und alle den leer gekauft haben, dann muss der zweite natürlich auch irgendwann erscheinen. Und ihr arbeitet bald wieder nach eurer Pause dann am 3. Richtig, ja?
Genau.
Super. Dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch und fürs Vorstellen eures Werkes Heart of Gold. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei CrossCult mit der Veröffentlichung, den ihr auch schon eher habt, aber noch mehr Erfolg halt, keine Ahnung. Es war eine wahre Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke.
Vielen lieben Dank, ja. Ciao.
Wir stehen jetzt direkt auf der, wenn man so will, Artist Alley oder ich glaube, man nennt das hier Indie-Bereich in München. Und ich habe hier was entdeckt, das hat mich so richtig interessiert, weil es einfach total hübsch ist, weil es so urban wirkt und doch irgendwie gar nicht urban ist, weil es irgendwie tolle Farben hat und weil ich einfach mehr wissen will. Reden wir jetzt mal eine Runde miteinander. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Hallo, ich bin Malik.
Hallo Malik, warum haben wir uns noch nie kennengelernt? Bist du das erste Mal hier am Comedy-Festival München oder generell, wie siehst du deine Veranstaltungshistorie?
Nee, also als gebürtiger Münchner war ich schon eigentlich die letzten Jahre immer auf dem Comic-Festival München, also auch Erlangen bin ich immer.
Ja.
Wieso wir uns noch nicht begegnet sind, musst du dich wohl selber fragen.
Das müssen andere beantworten. Das,
ja.
Ja, prima. Und du hast uns hier was mitgebracht. Davon gibt es schon 3 Teile. Und ich glaube, es ist abgeschlossen. Erzähl uns doch aber zunächst erstmal ein bisschen von dir. Du bist offensichtlich jemand, der Comics macht. Wie kam es dazu? Erzähl mal so ein bisschen zu dir und deiner Comic-Artist-Karriere.
Also ich bin aufgewachsen mit klassischen französischen Comics. Also ich bin direkt mit Tintin, Asterix, Gaston, die ganzen Sachen.
Super.
So ging es los. Und bin dann auch recht schnell auf die, hab dann Französisch gelernt und bin dann auf die Erwachsenenschiene umgestiegen, also hab viel Fluid Gassial und diese Sachen gelesen, Book, all diese Künstler haben mich sehr begleitet in meiner Jugend und bin dann auch direkt nach der Schule nach Belgien gegangen, ins Mutterland des Comics oder ins Mekka. Hab dann da erfolglos etwas Architektur studiert und dann recht schnell begriffen, nachdem er mir sagte, ich soll immer nicht so viele Figürchen in meine Architekturzeichnung mit reinbauen. Dann habe ich beschlossen, das Architekturstudium an den Nagel zu hängen.
Ja.
Und mich meinen Figürchen zu widmen. Und hab dann in London Trickfilm studiert.
Mhm.
Und bin anschließend nach Berlin und bin jetzt die letzten 10 Jahre in Berlin als freischaffender Künstler tätig im Bereich Illustration, Kinderbuch, aber auch Graffiti und eben als Herzensangelegenheit Comic, der natürlich sich finanziell nicht so easy trägt. Das kennt man ja, ist immer aber mehr
finanziert
mehr, genau.
Genau, ja. Und dieses Werk, was es hier an 3 Teilen gibt, ist das erste oder gab es schon andere Sachen von dir?
Also ich hatte schon kleine Serien früher, also mit Kurzgeschichten und so weiter. Schwabylon 361 Revisited hieß das, ziemlich wilde Nimmer. Das war eher sehr absurder Humor, sag ich mal.
Ja.
Aber die Idee zu Shoot Up Hill kam schon in London, als ich in Nordwest-London gelebt habe, Cricklewood. Und da immer an einem, da gibt es eben einen Hügel, der sogenannte Shoot Up Hill, wie auch die Straße heißt, und auf dem Höhepunkt dieses Hügels steht ein riesiges 70er Jahre brutalistisches Wohnhochhaus. Um dieses Hochhaus wollte ich sozusagen, recht früh hat mich das inspiriert, da irgendwas entstehen zu lassen. Als ich dann weg war aus London, hat die Geschichte langsam Form angenommen, dass eben an diesem Wohnhaus rund um diesen Tower Shoot Up Hill die Lokaltaubenkolonie einen gewalttätigen Konflikt austrägt.
Aha. Ist das die Interpretation von dir?
Das ist meine Interpretation. Kommt eigentlich selten vor, weil die Taube ja eigentlich ein sehr individualistisches Wesen ist, das sich eigentlich auf solche Späßchen nicht einlassen würde. Also es gibt natürlich Gewalt unter Tauben, aber und es gibt das Phänomen, dass Tauben mobben, also gemeinsam auf eine schwache oder verletzte Taube losgehen, aber dass sich sozusagen Taubenschwärme gegeneinander verbünden, ist eigentlich von der Struktur der Taubengesellschaft ein Ding der Unmöglichkeit.
Aha.
Weil die Taube eben, und jetzt muss ich tatsächlich den Bogen zum Buch schlagen, das spielt auch eine Rolle im Buch, also es gibt auch einen Sachteil im Buch, The Modern Bird nenne ich das. Und zwar habe ich festgestellt, dass im Grunde die Taube einen Lebensstil hat, der dem modernen urbanen Menschen sehr stark gleicht. Also die Taube bindet sich, sie hat keine kollektivistische Gruppe. Also sie ist kein Herr, sie ist kein Rudeltier, wie wir Menschen ja eigentlich. Wir kommen ja von diesem Tribalismus, von diesem Rudeltier-Ding. Die Taube hat individuelle Freundschaften. Sie hat meistens Partner fürs Leben. Die Familie spielt eine Rolle, aber ansonsten bewegt sie sich frei. Taubenschwärme formieren sich ziemlich spontan und es gibt keinerlei Loyalitäten unterhalb der Tauben. In Taubenkolonien ist, also wo Platz ist, kann man sich niederlassen und man kann sich auch mit anderen Vögeln mischen zum Beispiel. Man kennt ja die großen Seevögelkolonien und letztendlich hat sich die Menschheit meiner Meinung nach den Tauben angepasst. Also wir leben heute so, wie Tauben eigentlich schon immer oder viele Vögel schon immer gelebt haben. Mhm. Also wir sind global vernetzt, wir können überall hinfliegen. Wir leben mit unseren Nachbarn Tür an Tür, können sie aber auch wunderbar ignorieren und gehen stattdessen lieber woanders hin, um uns da mit unseren Freunden zu treffen.
Ja.
Und so die Taube ist auch komplett anarchisch organisiert, also es gibt keine Hierarchien, es gibt keine Alpha-Männchen, es gibt keine, also genau, die Taube ist eigentlich von vornherein perfekt auf das Leben in der modernen Großstadt eingestellt und sie ist ja auch mit der Urbanisierung überhaupt erst in unsere Breitengrade gekommen. Also wenn ich in Oberbayern in den Wald gehe, da finde ich keine Taube, also zumindest keine Felsentaube, da finde ich Ringeltauben und ähnliche Tauben, die ja ganz anders organisiert sind, ganz andere Tiere
okay.
sind.
Ich merke schon, du bist ja ganz schön drin
im
Thema.
Ich bin in der Materie
drin.
Ich habe mich ja sehr viel mit Tauben beschäftigt.
Nicht nur den Wikipedia-Artikel gelesen, sondern
ich habe mich sehr viel mit Tauben beschäftigt und es ist mir auch ein großes Anliegen, den Ruf der Taube etwas zu, wie sagt er, was ist das Wort, was ich suche, zu verbessern, ein Wort,
den Ruf der Taube wiederherzustellen.
Also der hat sehr schlechten Ruf bekommen. Ich begründe das mit einem gewissen Selbsthass der Menschheit, weil wir einfach, die Taube und die Ratte, die finden sich super zurecht bei uns, die fühlen sich wunderbar wohl in unseren Städten, weil die genauso ticken wie wir, beides auch sehr intelligente Tiere und das mögen wir nicht. Also das ist uns zu ähnlich, das mögen wir nicht, wir mögen dann lieber so jemand wie den Tiger, der ganz anders ist, der ist auch im Wald, den finden wir schön, wenn er weit weg ist, wenn er uns nahe kommt, haben wir dann auch sehr schnell ein Problem, aber
deine ganzen zoologischen Kenntnisse sind sicherlich nur ein Teilaspekt.
Da sind nur ein Teilaspekt.
Da gibt es sicherlich auch eine Handlung und Protagonisten, vielleicht sogar Menschen. Welchen Anteil nehmen die ein und worum geht's eigentlich?
Die Menschen nehmen einen eher unbedeutenden, könnte man sagen, Anteil ein. Also es geht vor allem um eine Hauptperson, der eigentlich nur mit zwei weiteren Menschen kommuniziert, einem Arbeitskollegen und seiner Vermieterin.
Mhm.
Ansonsten ist sehr viel innerer Monolog. Es geht um einen jungen Immigranten, so wie ich auch einer war in London. Mein alter Ego, Pavel, kommt da an, ohne einen Pfennig in der Tasche, verdient sich als Rikscha-Fahrer, auch das alles autobiografisch geprägt und hat eben viel Zeit, die Dinge um sich zu beobachten, geht viel spazieren und bemerkt eben als erster, was passiert und der Rest der Stadt scheint sich da erstmal gar nicht für zu interessieren, weil es sind ja nur Tauben und tote Tauben sind ja nur echt nichts Neues, ne?
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in dem Comic natürlich auch Themen eine Rolle spielen, die, sagen wir mal, eine gewisse Sozialkritik darstellen. Ja, dass wir natürlich, du hast jetzt das Thema ja auch angesprochen, meinetwegen Integration. Sind das Themen, die wir hier auch finden in deiner Reihe, in deinem Werk?
Ja, also die Themenkomplexe sind zum einen Krieg und Frieden, Pazifismus. Es gibt in dem Buch, also im Zentrum des Buches steht gewissermaßen das Wortspiel zwischen Pazifismus und Passivismus, wo ja eine gewisse Ähnlichkeit auch besteht. Also man kann ja Pazifist sein, indem man einfach nichts macht. Das ist sehr bequemer Pazifismus, indem man sich einfach aus allem raushält. Und dann gibt es natürlich noch Aktivismus. Und der junge Mann, Pavel, der möchte sehr gerne, also sehr viel tun.
Ja.
Weil wir Gewalt nicht sehr gut aushalten. Also wenn Gewalt vor unseren Augen stattfindet, das schreckt uns ab, dann haben wir einen sehr starken Drang, da was zu unternehmen. Und es ist, ist aber nicht so einfach, weil die einzelnen Konfliktparteien sind halt alles Tauben.
Ja.
Und es ist für ihn nicht sehr einfach, da überhaupt durchzublicken, wer hier eigentlich wer ist und geschweige denn, wer die Guten und die Bösen sind, wenn man solche Begriffe überhaupt verwenden kann.
Ja.
Und ja, inspiriert ist das Ganze natürlich von den Events, die die letzte Dekade geprägt haben. Also das ging los mit Syrien und dem arabischen Frühling und all diesen Konflikten, die da hochgepoppt sind und die uns ja auch alle irgendwie vor diese Frage gestellt haben. Also gerade im Syrien-Konflikt war es ja auch schon das Problem, dass sich sehr schnell als zweite Kriegspartei sozusagen der IS gebildet hat. Und dann hatte man die Wahl zwischen Assad und dem IS sozusagen, wenn man jetzt eine Stellung beziehen wollte.
Ja.
Weil natürlich die Kräfte, die man gerne unterstützt hätte, sehr schnell in den Hintergrund gerückt sind. Und genau das habe ich eben, das sind eben, sag ich mal, war der gedankliche Hintergrund, der mich irgendwie da in diese Hilflosigkeit wollte ich darstellen. Also diese Hilflosigkeit des Betrachters, der eigentlich nichts damit zu tun hat, aber es kommt zu ihm, weil es auf Dauer kommt der Krieg zu dir, wenn er nur lang genug anhält, da lässt sich gar nichts machen. Und genau, über diese Hilflosigkeit dieser Dekade und dieses ja etwas bedrückende Gefühl, das uns alle irgendwie beschlichen hat, dass sich da etwas aufstaut, was sich jetzt ja auch irgendwie mit Putin und Taiwan und bestimmten Dingen zu entladen droht, noch viel stärker als es. Genau.
Beim Blättern durch den Comic fallen mir verhältnismäßig wenig Sprechblasen auf. Würdest du sagen, es ist tendenziell ein stiller Comic?
Es ist tendenziell ein stiller Comic. Es ist sehr wenig Dialog, weil es ist sehr viel, wenn überhaupt, innerer Monolog. Ich habe die Sprache ist sehr reduziert und sehr ausgefeilt, würde ich sagen. Also ich habe tatsächlich, da liegt jedes Wort auf der Goldwaage. Da habe ich sehr lange dran, wie an einem Haiku.
Du schreibst ja komplett auf Englisch auch?
Ja, ne? Genau, habe ich komplett auf Englisch geschrieben. Aber wie an einem Haiku habe ich da wirklich jedes Wort, da ist sehr wenig dem Zufall überlassen. Auch was die Hintergrundzeichnung und so weiter betrifft. Also wenn im Hintergrund Schriftzüge zu sehen sind oder ich glaube, das hat meistens noch eine zweite Bedeutung. Also die Orte, die Wahl der Orte ist jetzt für Londoner vielleicht interessanter, aber die Wahl der Orte und diese Dinge, das ist eigentlich alles sehr durchkomponiert tatsächlich. Deswegen hat es auch sehr lange gedauert, bis ich dieses Buch fertig hatte.
Also die Rätsel sind mit integriert, eine zweite Entertainment-Ebene quasi während des Genusses. Lass doch mal, wir sind hier ein Audio-Podcast, ein bisschen aufs Artwork zu sprechen kommen, das für mich wirklich heraussticht. Ich finde, wie gesagt, also sowohl das Line Art als auch farblich von der Farbpalette echt sehr ansprechend und ich würde generell sagen, auch durch Setting bedingt, dass letztlich auch ein urbaner Comic ist, was ich auch mal sehr interessant finde, da irgendwelche, ja, also einfach Artworks zu sehen. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht mal ein bisschen beschreiben, was zeichnet dein Artwork aus? Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, innerhalb der drei Wände ist es Stück für Stück besser geworden.
Ja. Es wäre ja auch eine Schande, wenn es nicht so wäre. Dann müsste ich mir was vorwerfen lassen, keine Entwicklung gemacht zu haben. Aber tatsächlich, natürlich wird man besser, weil ich auch noch nie so ein langes, 140 Seiten, also mich noch nie an so ein langes Projekt gewagt habe. Und da hat man natürlich am Anfang viel Angst. Weil also alles, was man am Anfang festlegt, muss man ja bis zum Ende durchziehen, ob das jetzt der Hauptdarsteller ist, ob das jetzt die Art der Schrifttype, die Art der Bildaufteilung ist, all diese Arten, muss sich ja die Farbpalette, genau, all diese Dinge müssen sich ja mehr oder weniger, es gibt natürlich dann eine Entwicklung, aber alles sollte ja irgendwie am Ende wie aus einem Guss scheinen. Ja, mein Artwork, ich komme von der klassischen französischen Schule, ich würde sagen, es ist viel Linie Claire ist drin, aber denn auch geprägt von eben der digitalen Kunst, also für mich auch großes Vorbild, die Hanuka-Brüder, Thomas Asaf Hanuka, was mich in digitaler Kolorierung erstmal geprägt hat, was die ersten waren, die ich kennengelernt habe, irgendwie vor 20 Jahren, die sowas wirklich genutzt haben und die dieses Medium digital, also jetzt um mal kurz einen Seitenschwenker zu machen zur Arbeitsweise. Also ich arbeite analog, ich zeichne mit Tusche auf Papier seitenweise, aber koloriere das gerne und koloriere dann digital einfach, weil ich es sehr genieße, mit den Farben rumzuspielen und Lichteffekte und sowas da zu verwenden.
Ach schön. Ja Mensch, prima. Und ich habe den Eindruck, der dritte Band ist es, glaube ich, der schon komplett weg ist. Die Leute reißen es dir förmlich aus den Händen. Würdest du die Eindrücke bestätigen?
Ja, es läuft sehr gut. Also wie gesagt, wie du gerade erwähnt hast, ich habe den dritte Band ist jetzt ausverkauft. Sozusagen ist die ganze Auflage, also ich habe den drei Bänden innerhalb von 3 Jahren immer jeweils eine Auflage gemacht und letztendlich sind jetzt diese paar Bücher, die hier noch liegen, 10, 12 Bücher, alles, was noch da ist. Und damit bin ich sehr zufrieden. Und jetzt sollte es, inshallah, im nächsten Jahr als Gesamtausgabe rauskommen.
Ist sehr gut. Genau. Da musst du nochmal Bescheid geben, damit ich nämlich alle drei kaufen kann. Du hast jetzt von deinem Herzensprojekt hier gesprochen. Gibt es schon ein zweites Herzensprojekt in deinem Kopf, das langsam aber sicher reift?
Es gibt ein Herzensprojekt, was in meinem Kopf schon sehr weit gereift ist. Ich verrate mal so viel. Es wird ein Kindercomic, der mir sehr viel Freude bereitet und er spielt im alten China. Wer jetzt meinen Stand sieht, der sieht also, dass da sehr viel China-Bezug bereits da ist.
Offensichtlich
genau, und er spielt im alten China und genau, das ist eine Abenteuergeschichte.
Mega, auch da freue ich mich drauf. Mhm. Ich danke dir vielmals fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Worte für die Ausführung und wünsche weiterhin noch viel Erfolg, aber eigentlich hast du den ja schon, insofern wär's doppelt gemoppelt.
Also, kann man nicht genug von haben.
Erfolg. Ich danke dir.
Alles klar, genau, ciao. Ich danke dir, war mein Vergnügen.
Beim Comic-Festival, da trifft man auch so Leute, die gibt's echt schon ewig. Die machen schon so lange tolle Sachen in der Comic-Szene. Und nicht immer hatte ich die Gelegenheit, mir die schon mal zu schnappen und vors Mikro zu bekommen. Jetzt habe ich hier einen jungen Mann, der macht richtig tolle Comics. Da steht was mit Gott drauf. Und ob's um Gott zum Beispiel auch geht, weiß ich gar nicht so genau. Denn nicht überall, wo Gott draufsteht, ist auch Gott drin. Details kriegen wir jetzt raus. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du?
Ich bin Eike, der junge Mann.
Der junge Mann Eike, schön. Nach so 3 Tagen Festival fühlst du dich dann noch wie der junge Mann?
Hat gar nichts mit dem Festival zu tun, ob ich mich als junger Mann fühle oder so. Ja. Ich glaube, ich bin schon viele Jahre alt.
Ja, das ist alles sehr subjektiv.
Ja, ja.
Die Frage, ob man jung oder alt ist, beantwortet und morgens und abends vielleicht auch unterschiedlich.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, schön. Ich habe tatsächlich vor kurzem was gelesen, das es von dir schon ein bisschen länger gibt. Ich sag mal so, du machst ja scheinbar Comics. Wie kam es eigentlich dazu?
Ich habe nie aufgehört eigentlich einfach. Also auch wie wahrscheinlich viele oder manche KollegInnen auch, habe ich auch als Kind immer Comics gezeichnet und mit dem Zeichnen eigentlich nicht aufgehört und auch mit dem Comics zeichnen nicht. Also es hat ewig gedauert, bis ich wirklich was veröffentlicht habe, aber also sagen wir mal in Bildern erzählt habe ich schon einfach immer weiter gemacht.
Was für Sachen haben dich denn auch früher, also als Kind so ein bisschen, also was haben dir besonders gut gefallen? Bist du auch in die Superman-Falle getappt oder waren es die lustigen Taschenbücher oder doch ganz andere Sachen?
Nee, es waren ganz klassische Sachen, also diese franco-belgischen Sachen, Asterix und Lucky Luke und so, aber auch sehr viel habe ich gelernt von Werner, ja.
Naja,
ja, lustige Taschenbücher, total viel, ne, also eine Weile alles Mögliche. Ich mochte einfach Comics gerne und habe auf Flohmärkten dann noch anderes Zeug gefunden oder in der Bücherei viel. Valerian und Veronique war auch so. Da war ich noch ein bisschen zu jung für, habe das nicht so richtig verstanden und so. Aber es war ganz, ganz magisch irgendwie. Sowas. Ja.
Ganz magisch waren auch meine Gefühle beim Lesen von, ich glaube, das ist die Neuauflage, Die Zeit und Gott. Und vor allem bist du ja meines Wissens auch bekannt für die bisschen humoristischeren Sachen, die du machst. Waren das auch schon immer so Themen, die dir gefallen haben? So Witzbildchen?
Witzbildchen?
Also Comics mit einem humoristischen Ansatz.
Ich habe eigentlich kann gar nicht sagen, dass mich irgendwas so ganz besonders interessiert. Ich glaube, mich haben dann eher Sachen von Zeichnern interessiert oder eine bestimmte Serie oder so. Mhm. Ne?
Ich frage so gezielt, weil das für mich ein bisschen die Königsklasse ist, die du da bedienst und auch ganz gut bedienst, soweit ich das kenne, dass man diesen Humor im Comic finden muss, man muss den aufbauen, man muss den dann irgendwie auch irgendwie, es ist was anderes als vielleicht eine Autorennszene zu zeichnen oder sowas, ja, oder da einen Comic draus zu machen. Und insofern ist das halt, was mir so, ich hatte Vermutung, dass du da irgendwie eine Inspiration hast oder vielleicht bist du einfach ein Naturtalent für das Ganze, wo das herkommt.
Ja. Oh Gott, wenn ich das...
Warum bist du so lustig?
ich weiß gar nicht, ob ich so lustig bin. Also da ist wahrscheinlich schon Humor drin in den Comics und ist natürlich, finde ich es auch gut, wenn Leute es witzig finden und irgendwie lachen.
Okay.
Aber natürlich gibt es Vorbilder, gibt es Inspiration. Ich glaube, in erster Linie, irgendwann habe ich angefangen, mich sehr für so absurde Sachen zu interessieren. Und es geht natürlich immer noch absurd, aber da war dann so Katz und Gold beispielsweise, waren so Vorbilder, die ganz abgefahrene Ideen hatten oder auch Phil mit Diddy und Stulle, der so ganz seltsame Wendungen immer hatte. Also im Grunde genommen, also dieser Humor, der aus dem Absurden entsteht, das war irgendwie, glaube ich, wo es mich irgendwie hingezogen hat. Ne?
Dann lass doch gerne mal konkret eingehen auf die Sachen, die jetzt hier aktuell auch beim Zwechel Verlag rumliegen,
ja,
die ihr mitgebracht habt. Hier sind drei Bücher, die offensichtlich alle zusammengehören.
Ja.
Und auch das vierte Buch hat eine Figur, die sieht genauso aus wie den anderen.
Richtig,
wie sind die so Zusammenhänge? Was für Comics hast du mitgebracht zum Comic-Festival?
Genau, meine drei Bücher. Also das erste, Die Zeit und Gott. Mhm. Das erste ist 2010 erschienen.
In der inzwischen vierten Auflage habe ich gerade gesehen, ist es raus.
Stimmt, also, ja.
Einfach sehr erfolgreich.
Gibt es einen Reprint zusammen mit dem neuen Buch. Also das zweite Buch, Das Nichts und Gott, ist 2015 erschienen.
Mhm.
Genau das. Dann habe ich lange, lange Zeit an dem dritten Band gearbeitet, aber ich habe auch andere Sachen zwischendurch gemacht. Ich habe zwischendurch einen Comic bei Carlsen rausgebracht, den Schatten aus der Reihe der Unheimlichen. Weiß nicht, ob die Reihe bekannt ist. Ne?
Diese kleinen schwarzen Bücher, oder?
Genau, ja. So ne, mit schwarz-weiß mit einer Sonderfarbe. So Gruselgeschichten halt als Comic. Genau, da habe ich den Schatten gemacht, wie gesagt. Und ich habe immer zu Festivals, zu Comic-Festivals, habe ich kleine Heftchen gemacht. Ich wollte immer mindestens ein kleines Ding haben zu jedem Comic-Festival.
Mini-Comic.
Genau, und da war dann meistens mit einer Geschichte drin. So, ne? Und diese Heftchen, die haben dann, hat dann Zwerchfell auch im vergangenen Jahr, haben wir einen kleinen Sammelband publiziert unter dem Titel Verdammte Wirklichkeit.
Auch da sehen wir ja in der Mitte die Figur, die du, wir reden die ganze Zeit von irgendwas mit Gott.
Ja.
Ist ja gar nicht so richtig. Gott ist ja irgendwie auch zumindest eine Interpretation einer Figur, die wir halt Gott nennen.
Genau.
Das ist die Figur, die du auch in diesen Minicomics schon genutzt hast, offensichtlich.
Genau,
ne?
Richtig. Ja, ja. Es geht immer um Gott und irgendwelche, ja, weiß ich nicht, Sachen, die ihnen so passieren. Das ist in der Tat auch so ein bisschen lustige Taschenbuchartig.
Mhm.
Also es ist immer, dies baut nicht unbedingt aufeinander auf. Ne? Also es gibt Charaktere, die immer wieder auftauchen, aber im Grunde genommen fängt jede Geschichte auch bei Null an.
Mhm.
Und es referiert nicht so richtig auf irgendwas zurück. Also es ist, es kann irgendwie auch immer in alle Richtungen gehen. So, ne?
Weil es halt auch Teil der Faszination ist, will ich eigentlich die Frage gar nicht so richtig stellen. Ich stelle sie trotzdem. Vielleicht kannst du diese Figur Gott mal so ein bisschen beschreiben. Es ist ja, es steht glaube ich schon im Vorwort drin, nicht so dieser klassische christliche, ne?
Ja, ja.
Der ist nicht, erzähl mal, was ist das für ein Gott?
Meinst du jetzt äußerlich beschreiben oder?
Sowohl als auch. Also was ist halt das Besondere daran, weil du ja, wie gesagt, ganz klar auch sagst, dass es vielleicht gar nicht drin ist, was draufsteht.
Ja. Also erstmal, er ist so, er wird gerne als ein wandelnder Bienenkorb bezeichnet, ja. Und er hat den Kopf nicht oben sitzen am Körper, sondern vorne. So. Und es sieht ein bisschen aus, als würde er so durch aus dem Bienenkorb rausgucken und ist eben gestreift und kann auch alle möglichen Gestalten annehmen. Er ist halt Gott, so, ne?
Mhm.
Das ist die Fähigkeit hat. Er kann auch überall gleichzeitig sein und so. Also er fährt dann schon eine Wandlung im Laufe der Zeit. Also in meinem ersten Band, Die Zeit und Gott, da hab, das war, da hatte ich mir, da war, das war für mich selber noch neu. Da ist so dieses Gott macht irgendwas, also allein, dass Gott schon vorm Computer sitzt und irgendwie Pop-Ups blocken muss, ist
ja,
dann schon irgendwie witzig.
Fantastisch.
So, ne? Oder dass Gott ein Auto hat oder so. Ne? Es geht mir da so ein bisschen darum, auch, naja, manche Dinge einfach alternative Erzählungen aufzumachen. So, ne? Wie hat Gott die Menschen erschaffen und hat sie so und so erschaffen aus den und den Gründen. So, ne? Also das ist, glaube ich, so ein bisschen was, worum es mir immer geht.
Das trifft ja auch auf andere Figuren dann auch noch immer mal, keine Ahnung, Mond kann ich jetzt mich erinnern.
Genau.
Und andere Sachen, die dann halt da auftauchen. Und das Ganze immer auch so, noch so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob tollpatschig das richtige Wort ist, aber er wirkt teilweise so, also wäre er so halb überfordert, aber andere Sachen sind auch voll selbstverständlich. Was sich daraus für ein Spannungsfeld ergibt, das fand ich halt jetzt in dem ersten Band, in der vierten Auflage jetzt, den ich gelesen habe, das fand ich alleine so faszinierend, dass ich auf jeden Fall die anderen beiden Bände auch noch lesen muss.
Ja.
Jetzt weiß ich noch von dem Sammelheft, das, ich komme gar nicht drum rum. Ich fand das Spannungsfeld halt so faszinierend, ne? Dieses bisschen plumpe, so tollpatschige, ich weiß nicht, ist das drin? Ist das eine tollpatschige Figur? Plump ist ja eigentlich nicht.
Nee, das ist, also daraus speist sich jetzt der Humor nicht, dass er so tollpatschig ist und irgendwas nicht hinbekommt oder so, das nicht, eher so. Aber er wird immer mehr zu, also manche Dinge sind ganz, ganz klar, erzählt er ganz, ganz, oder werden ganz klar erklärt oder so, aber Gott wird immer mehr, also schon im zweiten Band, wird immer mehr zu so einem Beobachter.
Mhm.
Und der auch die Menschen nicht so richtig versteht. Also das ist im zweiten Band ein großes Ding. Da erkennt Gott, dass die Menschen gar nicht mehr so rumhängen wollen, wofür er sie eigentlich erschaffen hatte, sondern die möchten immer arbeiten. Ne? Mhm. Und Gott weiß nicht, was Arbeiten ist. Es ist eine Erfindung der Menschen. Mhm. Ne? Und deshalb macht auch Gott sich immer so auf, macht sich dann auf die Suche nach einer Arbeit. Was so ein bisschen so ein Motiv ist, was ich auch erhalte, was immer mal wieder auch auftaucht, dass Gott irgendwie eine Arbeit sucht. So, ne? Aber er wird immer mehr so einer, der sich das auch von außen anguckt und so die Dinge nicht so richtig versteht, was ja auch so ein bisschen dann so meine Position ist. So, ne? So dieser Blick von außen und das Rätselhafte in dem alltäglichen Treiben irgendwie zu versuchen zu sehen.
Diese Rätselhaftigkeiten und vielleicht auch, wie gesagt, die bisschen, sagen wir mal, die Situationskomik, die sich vielleicht daraus ergibt.
Ja.
Wo kommt das her? Also ich habe da schon auch recht, sag ich mal, sozialkritische Ansätze auch gefunden drin. Ist es auch was, was deine Arbeiten auszeichnet?
Ja, also ich mag es, so ein bisschen was reinzustreuen. Es sind ja keine politischen Comics,
ja,
ne, und auch jetzt so, sind jetzt nicht derbe sozialkritisch, aber ich mag immer mal sowas, so eine kleine Prise davon einzustreuen, auch gerade, also in dem neuen Band auch noch mehr, weiß ich nicht, nee, aber da sagen wir mal, da kommt es auch vor, so, ne, da gibt es eine Geschichte, wo sozusagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt Spoiler, egal, ich erzähl's jetzt einfach,
raus.
So, wo die Menschen halt sozusagen Götter erschaffen, ne?
Ja, also
und jede, sagen wir mal, Menschen, ich kann man gar nicht genau sagen, es wird in Kategorien zusammengefasst, ja, die ehrgeizigen schaffen den Gotteserfolg, die zaghaften den
Gotteswachstums beim Konzern.
Ne? Genau so, sowas halt, ne? Oder Politik, den Gott der Vertagung, sowas. Ne? Ja. Also so, das hat ja auch was Gesellschaft, ist ja, zeigt ja einen gesellschaftlichen Blick oder so, ne? Ohne dass ich jetzt krass jemanden Missstände anprangere oder so, ne? Oder ich meine, vielleicht ein bisschen könnte man sagen, das ist auch im ersten Band, es wird die Produktionsweise, also es wird, ich selber werde als Zeichner gezeigt, der in einem Elfenbeinturm wohnt.
Ja.
Und hier, ne, und Zwerchfell hat den riesen Geldspeicher.
Das ist eine deutliche Referenz,
ne, auf jeden Fall. Genau. Ja. Und dann wird eben auch nachher noch gezeigt, wie Zwerchfell halt Comics produzieren lässt, ne, als globaler Konzern lässt in Bangladesch zeichnen und in Indien kolorieren und der Offset-Druck erfolgt aus den, also das Papier wird aus Regenwäldern in Indonesien hergestellt und so, ne.
Also, ja, verstehe.
Also sowas, ich mag sowas ganz gerne streuen, ohne dass ich sage, hier, wie schlimm das alles ist.
Und ich sehe jetzt gerade hier, der dritte Band, der ist ja auch koloriert im Gegensatz zum ersten.
Ja,
ich weiß nicht, wie der zweite aussieht, wie kam es dazu?
War in der Tat dann schon, also dass der Verlag sagte,
Bund ist auch gut.
Mach doch mal in Farbe, ja, ne? So verkauft sich besser.
Ja.
Und ich habe immer noch so eher so eine Vorliebe für Schwarz-Weiß auch, ne? Aber mich lange auch eher gesträubt gegen Farbe und dachte, ich kann das ja gar nicht. Ich habe dann auf Instagram so ein bisschen damit experimentiert, ne? Ich habe so eine kleine Serie, so Gott als irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst.
Deine Instagram-Page kenne ich noch nicht, nein.
Ich weiß nicht, guck jetzt mal ganz lange
Zeit.
Weil
wenn wir nämlich schon bei einer Frage, die ich letztlich auch anschließen würde, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, wie du generell so zu diesem Webcomic-Thema stehst. Ich bin mir da eben jetzt nicht ganz sicher, ob es von dir was gab. Scheinbar ist es so. Weil das könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Auch dass solche Sachen auch online auf der Website oder wo auch immer funktionieren. Wie siehst du das? Instagram, das war jetzt ja scheinbar ein Experiment mal, oder?
Genau, also mein Experiment war, ich habe immer so kleine Vierer-Dinger gemacht. Ich suche jetzt mal gerade eins, so ist es denn cool.
Also 2x2 Panel.
Es sind immer so Vierer-Dinger. Ich habe jetzt hier Gott als Ritter, Gott als Gitter, Gott als Dritter, Gott als Gewitter.
Fantastisch.
Also es soll sich immer ein bisschen reimen, immer so ein Vierer-Ding sein.
Okay,
so,
okay.
Ne? Und sowas habe ich gemacht und da habe ich auch trainiert, also geübt zu kolorieren sozusagen.
Okay, ja? Ne? Ja.
Und ich habe jetzt länger nichts mehr in die Richtung gemacht, aber eigentlich war das eine ganz, ganz gute Sache.
War denn das Feedback von deinen Lesenden? Bestimmt anderes auch, weil es auch andere Lesende waren, als jetzt vom gedruckten Buch, oder?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also dann, Instagram ist auch der einzige Social Media Kanal, den ich bediene und da kriege ich dann Feedback von, weiß ich nicht, den Leuten aus dem Internet als auch den Leuten, die gedruckte okay. Bücher lesen, ja.
Dann finden alle den Weg auf die große Plattform, genau.
Ja.
Ja, geil. Also ich freue mich mega drauf, jetzt noch auch die anderen Sachen von dir zu entdecken, weil ich es eben auch so lustig fand. Ich weiß, das Grüne wird mir jetzt Zeittage ausgeliehen. Das muss ich komme nur vorbei. gleich letzte Worte noch hier zum Comic Festival München. Wie läuft für dich? Wie bist du zufrieden? Du hast bestimmt noch andere Veranstaltungen schon erlebt. Wenn du Vergleiche ziehen möchtest, wir haben hier dieses Jahr in München auch diese Ausnahmesituation mit der anderen Location, als wir sie sonst haben. Ich weiß nicht, ob du da die andere Location kennst. Erzähl mal ein bisschen, wie läuft für dich dieses Jahr?
Also es ist, ich finde es total gut, ne? Es ist total nett. Es ist cozy auch, ja. Ne? Es ist so ein bisschen kleiner so als jetzt beispielsweise auch Erlangen oder jetzt vor ein paar Wochen war die Comic-Invasion in Berlin, das war richtig, richtig voll und groß und so, ne? Aber vielleicht kann ich das kurz erzählen. Ich hatte gestern, glaube ich, den Höhepunkt da. Da kam ein junger Leser, mit seiner Mutter und hatte am Tag vorher hatten die Comics von mir gekauft oder einen Comic von mir gekauft und kam dann gestern wieder und wollte noch einen kaufen und hat mir eine Fanzeichnung gemacht.
Ach, klasse.
Total süß, ne? Hatte so, also Gott gezeichnet und dann wieder da sitzt und überlegt, was wird wohl mein nächster Comic sein?
Das ist ja echt süß.
Total süß, ja. Das war echt. Also das sind eh für mich die Sachen. Es gibt immer mal wieder so kleine Interaktionen mit Leuten, die meine Comics lesen oder so. Das ist immer das Allerschönste. Da gibt es ein paar nette Geschichten. Und genau, aber München, ich finde ein bisschen schade, es ist alles so sehr weit auseinander, so relativ. Mhm. Ne? Also wenn man sich eine Ausstellung angucken will. Aber sonst Atmosphäre finde ich alles total nett. So, ne? Das finde ich, also bislang, also total nette Leute hier auch.
Ja,
ne?
Absolut, gute Stimmung, eine Sommerveranstaltung auch. Viele Kinder sehe ich tatsächlich hier auch und das überrascht mich, finde ich gut.
Ja, stimmt, wir haben auch einige Kinder am Stand, ja.
Auch die kommen offensichtlich, habe ich ja auch mit einem Comic-Artist zu tun, der alle Generationen anspricht, was mich persönlich sehr, sehr freut und damit sind langfristig alle abgedeckt. Ja, Mensch, lieber Eike, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Für deine Comics auch, ich freue mich drauf, das weiterzulesen. Bis dann, danke dir, tschüss.
Danke, ciao.
Wir sind heute in einer Stadt, die ich zunächst noch gar nicht mit Comics in Verbindung gebracht habe. Vielleicht auch, weil es gar keine Stadt ist, aber sie war nur eine Stunde weg und ich habe viele tolle Sachen gelesen, die mich hier erwarten beim ersten Pfälzer Comic-Salon. Und ich bin doch sehr gespannt, was mich hier so erwartet. Hab jetzt also auch mal einen der Mitorganisatoren hier am Start, der uns erzählen möchte, was uns hier beim Comic-Salon, den gibt's doch schon, eigentlich so erwartet. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Ich bin Burkhard und bin hier einer der Projektleiter von dem ersten Pfälzer Comic Salon. Und das ist eine Fantasiegeburt aus einem illustren Abend, weil wir ja schon in Gönnheim, ich würde es eher als Dorf bezeichnen, wir sind 1300 Einwohner und mitten in der Pfalz, wir liegen mitten zwischen Weinbergen und da, wo Leute gerne Urlaub machen. Und wir machen seit 7 Jahren schon dieses Wein Street Art Festival. Also Straßenkünstler aus aller Welt kommen zu uns und sind einmal im Jahr ein Wochenende dabei, den Ort bunt zu machen, Straßen zu bemalen, Fassaden zu bemalen. Und thematisch haben wir uns zum Pfälzer Comic Salon verleiten lassen, weil das Thema Frankreich dieses Jahr, 60 Jahre Élysée und Franzosen, Deutschen kommen näher zusammen, vertragen sich wieder, war das vom Thema her einfach, weil Franzosen und Comics eine Geschichte ist, die man erzählen kann und weil wir alle französische Comics kennen, Asterix, Obelix, Tim und Struppi, wie sie alle heißen, sind ja die bekanntesten und das hat uns dazu veranlasst, sowas auch mal in Gönnheim zu machen und wir haben dann erfahren, wir sind die Ersten, die das überhaupt machen. Es gibt in Rheinland-Pfalz kein Podium für Comic-Nerds, Comic-Verrückte, Comic-Fans und wir waren die Ersten, die das gemacht haben. Wir haben relativ schnell erfahren, dass wir die Ersten sind und das hat uns dann motiviert, das mal zu probieren. Was weiterhin Motivation war, war der Deutsch-Französische Bürgerfonds. Das ist eine Bundesstiftung in Berlin und die haben uns besucht, weil wir vom Konzept her so interessant waren, wussten wir dann auch erst, nachdem die da waren. Und die haben uns dann eine Größenordnung genannt, mit was man an Sponsorengeldern so rechnen kann, wenn wir diese Veranstaltung, wie wir sie geplant hatten, auch wirklich so durchziehen. Und das hat uns dann motiviert zu sagen, okay, mit dem Budget kann man was machen. Und jetzt sind wir da, wo wir sind, am zweiten Tag. Und es fühlt sich super an. Wir haben in Gönnheim das noch nie gemacht. Ja. Und heute Morgen, wie die Halle aufging und die ganzen Zeichnerinnen, Zeichner, Autoren, Autorinnen, diese ganzen Comic-Leute, die da waren oder da sind, eingelaufen sind, war ich schon ein bisschen skeptisch. Wird das was? Kommt da jemand? Also wie gesagt, mir geht es mittlerweile ein bisschen besser. Ich weiß, das Ding rollt. Wir haben tolle Leute am Start. Ich sag nur den einen, Silvio Camboni, das ist ja eine Größe in der Comicwelt. Der malt nicht umsonst bei Walt Disney und der kommt aus Italien extra nach Gönnheim hier an. Und zu ganz fairen Konditionen, sonst hätten wir uns den gar nicht leisten können. Also ich bin froh, dass solche Leute hier sind und die Resonanz ist momentan, es fühlt sich echt gut an.
Also ich merke schon, das ist auf jeden Fall ein Projekt, wo auch viel Herzblut drin ist. Ihr habt wahnsinnig viel vorbereitet. Wir sind jetzt im schönen Gönnheim und ich hoffe, dass das für Rheinland-Pfalz nicht die letzte Veranstaltung dieser Comic-Art bleibt. Also jetzt muss ich drüber nachdenken, ich kenne nahezu alle Veranstaltungen im Land, aber in Rheinland-Pfalz, selbst Mainz hat da nichts, soweit ich weiß. Ne? Das ist schon beeindruckend, wenn man drüber nachdenkt. Jetzt sind wir aber hier auch beim Comic-Salon. Ich vermute mal, der Begriff Salon kommt auch aus dieser französischen Nähe, und, weil der letztlich in meinem Bubble wird der immer so mit natürlich Erlangen auch in Verbindung gebracht.
Richtig. Also Erlangen war jetzt nicht der Maßstab und wir wollten uns auch gar nicht anmaßen, Erlangen nachzuahmen oder die anderen Events in München, noch die Comic-Con oder in Kontern in Luxemburg, aber Erlangen nannte sich ja schon Comic-Salon. Gut, ich bin auch ein bisschen verantwortlich für den Namen, ist schon fresh zu sagen, wir nehmen den Comic-Salon, hängen einfach Pfälzer vorne dran und haben dann eine Internetseite reserviert, haben von dem Frank Smuchal oder unser Smauchi hier aus der Ecke ein Logo bauen lassen. Das war relativ schnell fertig und mit diesem Logo haben wir eine Webseite gebaut, die wurde relativ schnell auch wahrgenommen. Und was ich halt super spannend fand, ist, dass eben Leute zu uns kamen und wir nicht um betteln mussten, dass sie jetzt nach Gönnheim kamen, sondern die kamen von sich aus und haben gesagt, hey, was habt ihr da vor? Comic-Salon, wir haben hier nichts. Kann man da mitspielen? Kann man euch helfen? Was soll das werden? Und diese Resonanz hat uns dann halt eben auch ermutigt, da dran zu bleiben. Es ist ein irrer Job, muss ganz ehrlich sagen. Ich habe zwei ganz nette, liebe Damen, das ist die Rosmarie und die Heike, die haben mit solchen Projekten Erfahrung, weil sie schon seit 7 Jahren das Wine Street Art Festival in Gönnheim betreiben. Und wir haben uns jetzt parallel zum Wine Street Art Festival erlaubt, den ersten Pfälzer Comic Salon da drauf zu packen, aus Angst, dass keiner kommt. Ja? Wenn wir überlegen, wir haben im Schnitt 10.000 Besucher beim Wine Street Art Festival. Wenn da nur ein paar davon bei uns vorbeikommen im Comic Salon, haben wir schon mal so ein Grundrauschen. Und deswegen haben wir uns überlegt, das weiterhin zusammenzumachen, weil es thematisch gut passt, weil es Leute ins Dorf spült und vom Ambiente her einfach diese beiden Veranstaltungen toll zusammenpassen. Ja.
Der Frank hat mir vorhin schon erzählt, dass wenn man durch die Stadt läuft, hat man viele von den Graffitis, generell Bilder, also tatsächlich ist ein Dorf oder eine Stadt? Was ist Gönnheim?
Gönnheim ist ein Dorf, wir haben 1300 Einwohner. Ich glaube nicht, dass wir Stadt werden wollen. Okay. Das ist so, wie wir hier leben, extrem gemütlich hier. Ja.
Na, auf jeden Fall scheinbar eine sehr kunstaffines Dorf und deswegen ja auch super eigentlich. Gerade eine Kombination mit Wein, um sich dann eben auch mal den Comic zu gönnen und die ganzen tollen Leute, die ihr habt. Und ihr lasst euch ja auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Also wen ihr hier so mit angeschleppt habt, wer hier so quasi als, ja, wie du schon sagst, auch als Artist, wer dann da ist. Nur mal so vielleicht noch ein paar Namen kannst du gerne noch mal ergänzen. Die ganze Crew um Cosmic ist da, also vom Atlantis Verlag beispielsweise, habe ich gesehen, schon tolle Gespräche geführt. Vertreter, der auch für Horror Schocker, also für Weißblech-Sachen macht und auch viele tolle andere Namen, die machen. Der Thilo Krapp macht hier am Montagabend seine Lesung, seine musikalisch begleitete Lesung. Genau. Also ihr habt hier schon wirklich tolle Namen auch und das ist erstmal ganz großen Respekt auch für die erste Veranstaltung dieser Art. Eine tolle Sache. Wie lange plant ihr den ganzen Spaß eigentlich schon?
Also wir waren diese extrem spät dran, weil es, wie gesagt, war so eine Spätgeburt, war eigentlich eine Schnapsidee. Mhm. Wir wissen, weil wir auch Franzosen einladen wollten oder wir haben die französischen Kollegen eingeladen, weil das sind ja die Comic-Profis schlechthin. Jetzt nicht, wir haben eine tolle Mannschaft am Start, wir haben tolle Leute gewinnen können, aber für Frankreich waren wir ein bisschen zu spät dran. Die Franzosen haben in der kurzen Zeit nicht genug hinbekommen und viele sind auch anderweitig verplant. Von daher muss man, wenn man so ein Projekt beim nächsten Mal angeht, ich gehe stark davon aus, dass wir einen zweiten Pfälzer Comic Salon haben werden, weil die Resonanz heute schon so gut ist, dass es wäre schade, wenn man das alles, was wir bis jetzt erreicht haben, einfach so wieder in der Versenkung verschwinden lässt, weil die meiste Arbeit ist getan. Die Abläufe sind mittlerweile ein bisschen klarer. Ich wünsche mir, dass vielleicht ein paar mehr Leute noch mithelfen, logistisch als auch ein bisschen von der Organisation her. Das sind halt mit 3-4 Leuten, ist es ein bisschen dünn, aber gut, wir haben im Dorf relativ kurze Wege, man kann schnell was organisieren, weil es ist jeder da und man weiß, wo jeder zu erreichen ist. Von daher, also ich würde es wieder machen nächstes Jahr, obwohl es ein anstrengender Job ist, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich es vorher gewusst hätte, ich weiß nicht, ob wir das Ding gemacht hätten, aber es entschädigt momentan, so wie das Ganze rollt gerade, entschädigt es schon sehr. Und die Resonanz von den Besuchern, auch von den Comic-Profis, die ja schon überall waren. Und ich frage jetzt, ich sage mal, und wie fühlt sich's an für euch? Habt ihr die Kisten umsonst ausgeladen? Und nee, bis jetzt gab's nur positive Resonanz. Und wenn das so bleibt, dann sind wir nächstes Jahr garantiert wieder am Start. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ich hoffe es auch, denn man muss mal ganz positiv auch mal zum Beispiel wieder hervorkehren, das ist ja eine Veranstaltung, die gar keinen Eintritt will. Das heißt also, wir können hier sehr hochwertige Künstlerinnen und Künstler erleben, müssen dafür nichts zahlen. Das ist doch die perfekte Familienveranstaltung, oder einfach nicht?
Ja, wir sind, das Ganze hängt ja unter einem gemeinnützigen Verein. Wir sind ja der Heimat- und Kulturverein Gönnheim e.V. Das klingt jetzt ziemlich sperrig, weil wenn man Heimat- und Kulturverein hört, dann riecht das so ein bisschen nach alte Steine, alte Denkmäler, Dorf, Denkmalschutz und so weiter. Das war es ursprünglich auch. Uns gibt's ja seit 1979. Das ging ja los, wie im Krieg damals unser Kirchturm kaputt gebombt wurde. In Gönnheim war damals ein kleiner Bombenangriff. Da gab es auch Verluste zu beklagen. Dieser Kirchturm hat dieser Verein wieder in den Urzustand zurückversetzt und ist im Prinzip so als Stiftung heraus entstanden. Und dann halt die Jahre danach immer noch so ein bisschen Brauchtumspflege. Das gibt's in Gönnheim und der Region noch sehr, sehr viel. Und die Idee war halt, mit diesem Comic-Salon mehr jugendlicheres oder jung gebliebenes Publikum anzusprechen. Also Eltern mit ihren Kindern. Wir leiden wie alle Vereine unter Nachwuchsmangel. Und die Thematik Kultur und Heimat ist schon ziemlich schwierig. Und von daher ist die Resonanz, wie wir sie jetzt haben, wir haben ein paar neue Mitglieder gewinnen können aufgrund dieses Comic-Salons. Und das sagt mir, wir haben vieles richtig gemacht. Und ich denke, wenn das so weitergeht, dann werden wir da noch ein paar mehr neue Gesichter bei uns im Verein sehen. Und e.V. heißt halt, wir müssen gemeinnützig sein. Wir dürfen per Gesetz eigentlich gar keine Eintrittsgelder nehmen oder wenn, dann eben nicht so viele. Und dann haben wir eben gesagt, als gemeinnütziger Verein haben wir unsere üblichen verdächtigen Sponsoren angeschrieben. Und durch das, dass das eben die Erstveranstaltung ist, waren die auch teilweise sehr kulant oder großzügig zu uns, sodass wir diesen Event, so wie wir ihn geplant haben, finanziell wahrscheinlich überstehen werden. Also als gemeinnütziger Verein darf man mal ein paar Mark ausgeben, ja, daher ja, ein paar Euro ausgeben. Also deswegen kein Eintritt, um eben jedermann zu erlauben, uns zu besuchen und einfach ohne Vorbehalte da mal hinzugehen. Ja.
Die Veranstaltung verteilt sich, soweit ich es mitbekommen habe, auf mindestens zwei Veranstaltungsorte. Das heißt, wir haben quasi die Verlagsmesse, in der auch gleichzeitig die Artists sind und wo man halt eben quasi, das ist der Hauptkern. Und wir haben hier auch den, ich glaube, es heißt Untersaal, das ist hier vermutlich im Gemeindezentrum, wo auch Panels stattfinden. Ich habe gerade eine tolle Lesung mitbekommen vom Ulf K. Das sind tolle Sachen, die hier auf die Bühne stellt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen erzählen, was für Panelprogramm ihr hier habt und wie das zustande kam.
Ja, wie das zustande kam, das ist, wenn sich unsere Künstler bewerben, also Bewerbung kann, ist vielleicht ein bisschen zu viel, das Interesse anmelden, dann haben die ja auch eine Idee. Und sich einfach nur hinzusetzen, einfach hinsetzen und Bücher zu signieren und zu verkaufen, das machen die gerne, damit leben die oder davon leben die. Aber sie haben halt auch angeboten, Workshops zu veranstalten, Comic-Lesungen zu veranstalten. Und da gab's eben, das war jedem freigestellt, was er dann eben beitragen will. Und da haben wir jetzt einen relativ gut gefüllten Kalender von Veranstaltung, also gestern ging es los mit den Römern, die müssen ja verrückt sein, also Asterix und Obelix akademisch betrachtet, also wir haben schon den Comic gesehen, aber auch die historischen Hintergründe von Ulrich Kall aufbereitet. Das ist ein Professor aus der Pfalz, der sich für römische Geschichte, keltische Geschichte interessiert und er hat diese Asterix-Comics mit der römischen Geschichte hier in der Gegend. Wir sind sehr römisch, also man findet hier sehr viele römische alte Scherben und Särge und Bauwerke und Fundamente mal zusammengetragen, einen sehr lustigen, unterhaltsamen Vortrag. Also wenn ich damals gewusst hätte, wie interessant Asterix und Obelix geschichtlich ist, hätte ich damals bei meinen Eltern nicht so viel Stress gehabt, diese Comics durchzusetzen oder zu verargumentieren. Also, und dann haben wir, wie es Ulf K. gerade gehabt, Vater und Sohn Comics, tolle Geschichte. Wir haben heute Mittag die drei Fragezeichen. Wir haben morgen den, ich muss selbst gucken, ich bin ein bisschen aus dem Tritt, weil ich immer von A nach B häscheln muss. Von daher fällt es mir momentan ein bisschen schwer, den Kalender zusammenzuhalten. Heute Abend ein sehr interessantes Thema. Wir sind heute Abend in Weingut Blaul in der Ludwigstraße 42. Die haben eine super schöne Weinprobierstube mit Kreuzgewölbe und ein sehr historisches Gebäude. Und da haben wir diese Grafik-Novelle von Gerda und Kurt am Start. Das ist eine Oscar-prämierte biografische Geschichte von einer Holocaust-Überlebenden, die ihre Erlebnisse in Comicform präsentiert. Es ist ein spannendes, also sehr, sehr komplexes Thema, aber die Art und Weise, das rüberzubringen, ist so interessant, dass wir jetzt schon absehen, dass das eine vollgestopfte Veranstaltung wird. Also wir müssen momentan reservieren, weil wir sonst die Leute nicht alle unterbringen. Also Interesse ist da. Wir haben am Start von lustig bis ernst oder aufwendiger Comic alles da. Und ich sage immer wieder, die Leute, die gekommen sind, die kommen ja nicht, weil ich sie dazu zwinge. Und wir als Premierenveranstalter, wir haben auch nicht das Budget, um die großen Namen einzuladen, aber wir haben große Namen da. Und das, sag mal, das ehrt uns schon, dass man uns da A für voll nimmt, dass wir das probieren und auch da ein Markt dafür da ist. Und sie haben uns alle bestätigt, wir sind das erste Mal in Rheinland-Pfalz auf so einer Veranstaltung. Das hat es noch nie gegeben. Von daher, ja.
Wie steht ihr dem Thema Manga gegenüber? Wäre das was du dir für den zweiten Comic-Salon vorstellen kannst?
Kann ich mir vorstellen. Wir haben auch drüber nachgedacht, aber haben dann erfahren müssen, wenn das Thema Manga zum Start kommt, dann wird's hier wahrscheinlich zum Ausnahmezustand kommen. Wir wollen jetzt mal gucken, wie sich Comics generell anfühlt. Ich habe ja auch Comic auch alles in einen Topf geschmissen. Da war ja Manga, da war Marvel, da war ja alles zusammen in einem Topf. Aber ich habe ja gelernt, dass Comic ja nicht nur, dass Comic schon ein bisschen eingeschränkt wird von der Thematik her. Manga, ja, wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich auch gerne Manga machen. Das spricht wieder ein komplett anderes Publikum oder noch weiteres Publikum an. Und wenn dann noch die Cosplayer an den Start kommen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir hier in Gönnheim, ja, das weiß ich nicht, was dann passiert. Ich weiß das selbst noch nicht so genau, was das noch wird an dem Wochenende. Aber durchaus, warum nicht? Also Manga muss ich ernst nehmen oder nehmen wir ernst und alles, was da noch so dazu kommt, wenn die Fans dann kommen, ja.
Sehr gut.
Nicht abgeneigt. Ja.
Wunderbar. Weil da sprichst du letztlich dann auch den zweiten Punkt, dann nehme ich auch gleich an, so ein bisschen die Entwicklungsmöglichkeiten des Salons. Ja, also was gibt's überhaupt hier für Veranstaltungsorte, wenn irgendwann halt voll ist, ist voll. Und dann kann man auch nicht mehr sich so sehr viel entwickeln. Was könntest du dir noch vorstellen? Was würdest du gerne hier erleben? Was fehlt dir vielleicht noch? Was hättest du gerne gehabt?
Jetzt am zweiten Tag ist es schwer, die Frage zu beantworten. Was fehlt mir? Das würde ich gerne am Montagabend nochmal beantworten wollen, die Frage. Momentan sind wir mit dem Programm und dem Kalender ziemlich ausgereizt. Also logistisch geht nicht mehr. Wir haben hier nicht nur die zwei Spielstätten Festsaal und Untersaal. Wir haben noch zwei weitere Spielstätten. Das ist, wie gesagt, das Weingut Blau da oben an der Kurve mit dem schönen historischen Weinprobierzimmer mit Kreuzgewölbe. Und wir haben das protestantische Gemeindehaus hinter der Kirche. Da haben wir auch noch einen Saal, da stellt der Peter Kronhagel mit seiner lieben Frau die Comic-Historie praktisch dar. Das ist ein versierter, erfahrener Sammler, der alles hat, was es von Comics irgendwann mal gab. Also die Streifenheftchen ab den 40er Jahren bis heute in Anführungszeichen. Er steht mit Rat und Tat zur Seite, man kann da kaufen, man kann sich da beraten lassen. Die Frau hat Kuchen gebacken und verkauft Kaffee. Ach, toll. Also extrem familiär, super chillig und gemütlich und hat 8 Vitrinen voll mit Exponaten und hat da Dioramen gebaut, themenbezogen. Also ist durchaus mal wert, sich das anzugucken. Oder wie gesagt, wenn alles vorbei ist, dann werden wir es irgendwo im Internet veröffentlichen. Bei Instagram sind wir unterwegs. Und wie gesagt, jetzt bin ich auch Podcaster, habe ich gelernt. Von daher, was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass die Leute ehrlich mit ihrer Kritik zu uns kommen. Wenn was gefallen hat, höre ich das auch gerne. Wenn was nicht gefallen hat, möchte ich das auch gerne wissen. Nicht, weil ich das nicht vertrage. Ich möchte es gerne besser machen. Ja, wir haben eine Internetseite gebaut, die ist aus der Hüfte geschossen. Das ist für mich eine Scrapbook-Sammlung. Da ist mit Design und so noch nicht wirklich verwirklicht. Wir haben das, was wir bekommen haben, ins Internet gepackt, haben es ein bisschen sortiert, damit man auch noch mal was findet, so ein bisschen. Ich hätte gerne auch Kritik in Form von Tipps. Ich bin kein Grafiker und kein Designer, aber wenn ich jetzt wertvolle Tipps mit nach Hause nehmen kann, um in Zukunft professioneller dazustehen, weil ich bin der Meinung, wenn wir was machen in Gönnheim, dann machen wir es einmal und dann richtig. Wir lernen dazu, wir werden jedes Jahr besser. Ja. Der Erfolg gibt uns recht, wenn man die Veranstaltungen, die wir sonst so hatten oder haben, anguckt. Wir haben wirklich internationales Publikum und Künstler da. Die würden nicht nach Gönnheim kommen, die waren eine Woche vorher noch in Hongkong oder in San Francisco oder in New York und dann in Gönnheim. Wenn ich die Frage, warum, what the hell machst du hier in Gönnheim? Verfahren, verflogen, keine Ahnung. Dann kommen die, gerade bei euch ist es so gemütlich, so schön, so. Die Leute haben, man hat einen direkten Bezug zum Publikum und das ist das, was Künstler eigentlich wollen. Und klar, wir sind bereit, Geld auszugeben, weil Kunst, die nichts kostet, ist für mich keine Kunst, weil die Leute leben alle davon, die kommen motiviert hierher und die möchte ich mir doch, dass sie motiviert wieder gehen. Das ist bei den Komikern in Anführungszeichen so, wie auch bei den Wine Street Art Festival Malern und wie sie alle heißen. Ich wünsche mir, dass es beim nächsten Mal wieder so wird und dass es, ja, weiterentwickelt, ja, und ich liebe Kritik.
Ja, prima. Ich meine, gemütlich und familiär waren Worte, die du benutzt hast. Ich glaube, das ist wirklich auch ein schönes Fazit auf meine Perspektive, die ich jetzt hatte von den ersten Stunden hier beim ersten Pfälzer Comic Salon. Vielen lieben Dank fürs Gespräch und weiterhin noch viel Erfolg. Wir sehen uns nächstes Jahr.
Gehe ich von aus. Wir sehen uns nächstes Jahr.
Ciao.
Danke, ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.